Hallo, liebe Alice. Schön, dass du dabei bist. Freut mich sehr.
Mich auch. Danke.
Mal ganz kurz vielleicht vorstellen, wer du bist, was du machst und in unserem Fall, jetzt in diesem Fall vom Podcast, die Lieblingsfrage, wo du herkommst oder deine Eltern.
Genau, mein Name ist Alice Beberung. Ich komme gebürtig aus Soest, bin 24 Jahre alt und mein Papa ist schwarz und kommt aus Gambia. Meine Mama ist weiß und kommt aus Deutschland. Somit habe ich natürlich auch einige Rassismuserfahrungen machen müssen. Da kommt keiner drumherum, der ja, schwarz ist, sage ich mal. Und heute wollte ich gerne 7 Lösungsvorschläge vorstellen, die jeder sofort zu Hause umsetzen kann, um Rassismus nachhaltig bekämpfen zu können.
Perfekt, ja, super toll, finde ich toll. Wir haben ja auch schon so ein bisschen geredet, genau, weil ich glaube, die Erfahrungen wiederholen sich wahrscheinlich bei vielen leider. Es ist doch
Ja.
sehr ähnlich. Deswegen finde ich super toll, dass du dir auch Gedanken gemacht hast, wie vor allem auch vielleicht wir Weiße Dinge verändern können, wie wir uns verhalten können. Deswegen schießt gerne einfach los.
Genau, so, dann fange ich direkt mal an. Vorab muss ich natürlich sagen, es gibt noch viele weitere Lösungsansätze neben den Lösungen, die ich jetzt vorstelle. Aber diese 7 Lösungsvorschläge sind so meiner Ansicht nach Lösungen, die man sofort umsetzen kann mit geringem Aufwand. Das heißt, deine Hörer können sofort nach dieser Folge starten. Und der erste Schritt lautet, erkenne, dass du rassistische Gedanken und Verhaltensweisen hast, denn jeder Mensch hat diese. Und es ist so, ich höre zum Beispiel oftmals den Satz, ich bin ja kein Rassist, ich muss mich gar nicht erst mit Rassismus überhaupt auseinandersetzen. Ich habe ja auch einen schwarzen Freund in meiner Clique, deswegen das Thema, da brauche ich mich gar nicht mit auseinandersetzen. Und selbst wenn man einen schwarzen Freund in der Clique hat, kann man rassistische Vorurteile haben. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Argument. Und da wirklich erstmal zu erkennen, dass jeder Mensch rassistische Verhaltensweisen hat und Gedanken, das ist für mich ja schon mal so der erste wichtige Schritt. Und da gibt es auch ein Experiment zu, das durchgeführt wurde in der Doku-Reihe Mysterien des Weltalls von Morgan Freeman. Kennst du diese Doku-Reihe?
Ist die schon älter?
Also es gibt sehr, sehr viele Staffeln. Die neue Staffel, also das ist jetzt auch von der neuen Staffel aus der 6. Staffel. Also da gibt es mehrere Staffeln. Ich weiß jetzt nicht, wie alt die ist.
Nee, aber das ist nicht das mit dem Weltall, wo sie so Astronauten interviewen?
Auch. Unter anderem geht es auch ums Universum und Quantenphysik.
Ja, ich glaube, ich habe nur die ersten, ich glaube, ich habe so die ersten 3 Folgen oder so gesehen, das ist schon ein bisschen länger her, vor einem Jahr oder so. Aber nee, die Folge, glaube ich, kenne ich jetzt noch nicht.
Genau, und die neueren Folgen gehen auch so auf gesellschaftliche Probleme sozusagen ein. Und in dieser Staffel wird ein Experiment durchgeführt und dieses Experiment läuft wie folgt ab. In einer Simulation wird einer Testperson eine geladene Waffe ausgehändigt und diese Testperson steht vor einem Bildschirm, auf dem ein potenziell gefährlicher Mann abgebildet wird, in einer bestimmten Szene, das heißt zum Beispiel auf der Straße. Und es werden 4 verschiedene Szenarios abwechselnd gezeigt. Das heißt, im ersten Szenario wird ein weißer Mann mit einem Smartphone gezeigt, mit einem Smartphone in der Hand. Im zweiten Bild ein schwarzer Mann mit einem Smartphone in der Hand. Im dritten Bild ein weißer Mann mit einer Waffe. Und im vierten Bild ein schwarzer Mann mit einer Waffe. Und die Testpersonen müssen innerhalb einer Sekunde entscheiden, ob sie die Person erschießen oder nicht. Und sie sollen so handeln, als sei die Simulation real. Und unter den Testpersonen sind unter anderem auch Polizisten, aber auch normale Bürger, sage ich jetzt mal. Ja, du kannst ja mal raten, was glaubst du, bei welchem Mann die Schussrate höher war?
Natürlich bei dem Schwarzen und vor allem
Genau.
mit Pistole.
Und natürlich auch bei dem schwarzen Mann, der nur ein Smartphone in der Hand hielt. Und das Interessante bei diesen Ergebnissen ist, dass unter diesen Testpersonen waren weiße sowie schwarze Menschen. Das heißt, selbst schwarze Menschen haben eher auf diesen schwarzen Mann in dieser Simulation geschossen.
Ja.
Der Wissenschaftler, der dieses Experiment durchgeführt hat, behauptet eben, selbst wenn wir rassistische Vorurteile bewusst ablehnen, sind diese tief in unserem Unterbewusstsein verankert durch Medien, Filme, Musik, aber auch viele weitere Einflüsse, durch die wir eben manipuliert werden, schon im frühen Kindesalter. Und ich finde, dieses Experiment zeigt noch mal eben gut, dass egal, ob du schwarz bist oder ob du weiß bist, wir haben alle Vorurteile gegenüber schwarzen Menschen.
Ja, das ist halt auch das Heftige. Ne? Also ich hab jetzt auch wirklich schon mit einigen Leuten geredet und was zum einen interessant ist, dass super viele Schwarze sich oder welche, wo zum Beispiel die Mutter oder ein Elternteil eben weiß ist und das andere Elternteil schwarz ist, dass sich super viele selber zum Beispiel auch als Mischling bezeichnen, was wir
Ja,
gelernt haben, dass es ein Wort ist, was
genau.
das zum Beispiel nicht mehr nutzen soll. Aber das ist total interessant. Super viele bezeichnen sich quasi selber so und auch super viele können das voll nachvollziehen und sagen auch, ich habe auch gestern mit einem gesprochen, der ist in Chicago gerade und er meinte auch, ne, das Problem ist natürlich, dass auch die Schwarzen untereinander, jetzt vor allem auch in Amerika, wo ja noch eine ganz andere Waffengewalt ist, sich ja gegenseitig erschießen und auch genauso gegenseitig sich ausrauben. Das ist ja nicht nur, dass nur Weiße, sage ich jetzt mal, Schwarze töten, sondern es ist ja auch leider untereinander, also vielleicht nicht immer mit einem rassistischen Hintergrund. Aber ich finde, ich weiß nicht, ob du den Film geschaut hast auf Netflix, die Dokumentation The 13th Amendment.
Noch nicht.
Den musst du dir unbedingt angucken. Also ja. Der ist so heftig. Boah. Und da geht es genau darum, es geht um so einen Film, der gezeigt wurde, ich glaube in den 30er Jahren oder halt so einer der ersten großen Blockbuster. Ich habe gerade den Namen wieder vergessen. Und das war so einer der ersten großen Filme, weißt du, der halt im Kino lief damals und den natürlich unglaublich viele Menschen in Amerika gesehen haben. Und in diesem Film geht es zum einen um Kuckucksklan. Und der Kuckucksklan wird so ein bisschen verherrlicht quasi und es wird gezeigt, wie schwarze Männer gehängt werden. Also er ist auch richtig grafisch und extrem. Ja. Er zeigt schwarze Männer extrem animalistisch. Also einmal ist ein Mann so eine Keule, ne, wie so ein Tier quasi. Und zum anderen wird ein schwarzer Mann gezeigt, wie er eine weiße Frau vergewaltigt. Und da muss man überlegen, wenn das die Masse sieht und das irgendwie schon teilweise Kinder dann gesehen haben. Ne, und das ist so omnipräsent in der Gesellschaft, dann bist du so erzogen und dann gibt es Kinderbücher, wo immer vielleicht ne, der schwarze Junge der ist, der böse ist und der
genau. Mhm.
Ne? Und immer sind die schwarzen Männer, also es ist ja so unglaublich tief verankert, auch wie du gesagt hast, in unseren Medien und das ist ja in Amerika so und das ist auch in Deutschland so und auch in Europa, also das ist echt Wahnsinn, wenn man sich damit so näher beschäftigt, das war mir zum Beispiel vorher auch einfach noch gar nicht so bewusst, wie extrem das wirklich verankert ist und wie oft das auch unterbewusst stattfindet.
Genau, das mit dem Unterbewussten, das ist mir auch, also dieses Experiment hat echt so gezeigt, so das ist wirklich tief im Unterbewusstsein verankert und auch das, was du gesagt hast mit Mischling und so, das sind auch Wörter, die ich jahrelang benutzt habe oder Halfcast, das ist ja auch so ein bekannter Begriff. Das ist auch wieder ein Begriff, den man eigentlich nicht sagen sollte, weil es eben aus der Kolonialzeit kommt und sehr rassistische Hintergründe hat. Ja.
Genau, also gibt es ein Wort, wie du dich quasi in Anführungsstrichen selber bezeichnest jetzt, was besser ist aus deinen Augen? Oder
es gibt im Englischen viele Begriffe, aber es gibt leider kein Wort, das man so ins Deutsche übersetzen kann. Das heißt, man muss dann wieder auf die englische Sprache zurückgreifen, wie zum Beispiel Mixed Girl oder Mixed Women, was jetzt auf mich zutrifft, weil ich ja natürlich auch gemischt bin. Mhm. Das wäre dann im Deutschen zwar Mischling, im Englischen ist dieses Wort allerdings nicht rassistisch. Ja. Das ist halt auch wieder so sehr schwierig mit der Sprache. Aber es gibt, da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein, ein Glossar für diskriminierungssensible Sprache. Wow. Aber ja, im Deutschen schwierig, das jetzt ein deutsches Wort zu haben, wie ich es jetzt bezeichnen würde. Ich würde jetzt aber so grundsätzlich schwarz oder halt mixed.
Ja, oder halt Person of Color sozusagen quasi das, aber da gibt es ja auch kein
Deutsches. Ist aber auch in Englisch, ja.
Es gibt quasi in der deutschen Sprache einfach noch gar keine Wörter. Würdest du dir wünschen, dass es auch deutsche Wörter gibt oder findest du es okay, wenn man die englischen übernimmt einfach?
Ich finde es tatsächlich okay, wenn es, es ist okay, aber natürlich, ich weiß halt, es gibt manche Menschen, die mögen das dann nicht, wenn man hier Denglisch spricht, sage ich mal, und mal englische Begriffe, aber geht halt nicht anders jetzt bei dem Thema. Aber ich glaube, am besten finde ich wirklich jetzt in meinem Fall Mixed.
Ja.
Weil so fühle ich mich ja auch so. Ich habe ja beide Kulturen, beide Seiten.
Ja, das finde ich nämlich auch, also gerade im Englischen dieses Mixed, weil das ist ja nicht, also ich persönlich zumindest sehe es nicht negativ, sondern weil Mixed, es
genau.
Ist ja, das ist ja auch total spannend, also das, da habe ich auch mit Leuten drüber geredet, das ist ja auch teilweise total spannend. Viele sind ja auch total stolz auf ihre Herkunft. Ne? Oder wenn der Vater oder die Mutter woanders herkommt, nochmal ein anderes andere kultureller Hintergrund auch. Und das ist ja, gehört ja auch zu einem. Also es ist ja, wirklich beide Seiten in sich. Und das ist natürlich mit dem deutschen Begriff Mischling einfach wirklich schwierig. Aber ja, Mixed, vielleicht kann man das auch ins Deutsche übersetzen. Mixed einfach.
Ja, also genau, es ist ja auch eben eine Bereicherung, so mit zwei Kulturen aufzuwachsen. Und deswegen ist das schon, ja.
Sind deine Eltern noch zusammen?
Nein, die sind nicht mehr zusammen.
Und ist dein Papa noch hier oder ist er wieder in Gambia?
Nee, der wohnt hier in Deutschland. Okay. Ja.
Und bist du denn so aufgewachsen mit der Kultur? Also hast du viel mitbekommen oder beschäftigst du dich selber viel damit oder ist das erst zu spät gekommen oder gar
viel später? Also ich muss ganz ehrlich sagen, gar in so einem Kindesalter, selbst im Jugendalter gar nicht, überhaupt nicht damit beschäftigt. mit der Seite auch mit meinen Rassismuserfahrungen nie wirklich mit beschäftigt. Das habe ich jetzt alles erst wirklich so seit vor 3 Jahren. Eben, ich habe es ja schon mal kurz erzählt, ich habe eben so einen Kurs gemacht in Kalifornien zum Thema, der hieß Afro-Kuba-Hip-Hop, und da wurde Versklavung auch besprochen, die Versklavung von Afrika. Und da habe ich erstmal so realisiert und angefangen, mich mit der westafrikanischen Geschichte überhaupt zu beschäftigen und auch mit meinen Rassismuserfahrungen und dann natürlich jetzt auch mit der Kultur Gambias. Aber da bin ich auch noch ganz am Anfang, sage ich mal. Aber natürlich bin ich so mit afrikanischer Musik. Zum Beispiel mein Papa hat schon immer damals getrommelt zu Hause. Wir hatten immer Trommeln da stehen. Oder mein Papa kocht auch sehr, sehr viele leckere Gerichte aus Gambia. Und also grundsätzlich natürlich habe ich die ganze Kultur mitbekommen. Aber dass ich mich so aktiv damit beschäftige, wirklich erst jetzt seit circa, seit ein paar Jahren erst.
Meinst du, es ist auch durch das Movement gekommen, Black Lives Matter? Also das ist ja so 2016, glaube ich, entstanden. Ne? Meinst du, es hat damit was zu tun gehabt? Oder wie kam es, dass du dich einmal damit beschäftigt hast? War das wirklich durch diesen Kurs?
Wirklich dieser Kurs. Das war wirklich dieser Aha-Moment, wo ich begriffen habe, ich muss mich mit meiner Kultur auseinandersetzen, die ich wirklich jahrelang, was heißt jetzt, nicht irgendwie, ja doch, man kann schon sagen, ausgeblendet habe, auch gerade, weil es immer so unangenehm für mich war, mit diesen ganzen Rassismuserfahrungen und immer wieder damit konfrontiert zu werden, habe ich wirklich das mich gar nicht damit irgendwie beschäftigt. Ich glaube, dass das ein Grund war, weshalb ich das gar nicht so wirklich...
Ja, das ist super spannend. Ich habe gestern eben mit Sydney geredet, der ist, sein Papa ist weiß aus Dänemark und seine Mama aus Haiti, glaube ich. Und er meinte auch, er hat sich halt jahrelang überhaupt nicht so damit beschäftigt. Also klar, ich meine, natürlich so, was man halt von der Familie mitbekommt, aber er meinte so wirklich mit der Kultur irgendwie überhaupt nicht. Und er meinte, das hat so sein Leben verändert, als er das angefangen hat, ne, auch erst vor ein paar Jahren zu machen. Und er meinte auch jetzt, der arbeitet in so einer Organisation auch in Chicago, und da versuchen die genau das. Ne? Die versuchen, in die Communities reinzugehen, den Leuten zu helfen, zum einen natürlich mit Essen und mit materiellen Dingen, aber eben auch mit denen wirklich in Austausch zu treten und denen zu helfen, dass sie sich selber mit ihrer eigenen Kultur und ihrer Vergangenheit, ihrer Geschichte noch mehr auseinandersetzen, weil das auch, glaube ich, so wie es scheint, wie er es erklärt hat, echt helfen kann, um die eigene Identität zu finden. Ne?
Und auch vielleicht so ein bisschen mehr. Fall. Und das, da muss man auch sagen, nicht alle haben die Möglichkeit, sich mit ihrer Identität auseinanderzusetzen, die zum Beispiel gar nicht wissen, ich sage jetzt mal Afroamerikaner, die wissen ja gar nicht mal, aus welchem Teil ihre Vorfahren, sage ich mal, kommen. Das habe ich auch in Amerika mitbekommen sozusagen. Die wissen gar nicht mal so richtig, wenn sie sich mit der afrikanischen Kultur auseinandersetzen wollen, wo fängt man an, wenn man nicht mal das Land weiß, woher seine Vorfahren kommen. Und das habe ich auch gemerkt. Das ist so ein Privileg, eigentlich zu wissen, sage ich jetzt mal, woher meine Eltern kommen.
Ja, stimmt. Habe ich auch so noch gar nicht drüber nachgedacht. Du hast ein guter Punkt. Noch mal eine ganz kurze andere Frage, bevor du weiter erzählen kannst mit deinen Business-Vorschlägen. Mega cool. Hast du jetzt in den letzten Tagen, ich weiß nicht, ob es bei euch auch eine Demo gab oder ob du dort warst, hast du irgendwas gemerkt, dass es sich verändert? Also merkst du schon jetzt Leute, dass dir Leute auf der Straße irgendwie anders entgegenkommen? Oder hast du ein Gefühl, es verändert sich gerade etwas? Fühlst du dich gerade vielleicht auch besser oder bist du stolz darauf, schwarz zu sein? Hat sich da irgendwas für dich gerade verändert durch diese Medienpräsenz oder nicht wirklich?
Ja und nein, muss ich sagen. Einerseits bin ich sehr froh darüber, wie viele Menschen jetzt aufmerksam werden auf das Thema. Und wirklich, also gerade online, ich habe mich auch mit so vielen Menschen ausgetauscht und ich habe ja auch nur selber 170 Follower und habe darüber gepostet. Manche Menschen haben mich angeschrieben, ich habe manche Menschen angeschrieben, so, wir haben ja auch uns über Instagram ausgetauscht. Und das hat mich wirklich sehr bestärkt, sodass Menschen wirklich auch was ändern wollen, dass es Menschen in Austausch gehen. Andererseits habe ich, ich sag mal, die Angst, dass es nur ein Trend jetzt ist. Mhm. Ich sag mal, dass ab nächster Woche alle wieder ganz normal über ihre Produkte und oder über ihren Alltag erzählen und gar nicht mehr jetzt auf die Black Lives Matter Bewegung posten, sage ich jetzt mal zum Beispiel. Und vor allem, dass die meisten das ja wirklich nur wegen diesem Trend einfach gemacht haben. Das ist so ein bisschen meine Angst, die ich da habe. Aber ich bin natürlich positiv und optimistisch, dass es wirklich was bewegt hat. Ja. Aber ich habe jetzt noch nicht im Alltag irgendwas gemerkt. Ich glaube, das braucht doch ein bisschen so seine Zeit. Vielleicht kann ich noch mal in, ich sag mal, ein paar Wochen Update geben, ob sich da im Alltag irgendwie schon was bemerkbar gemacht.
Ja, ich habe nämlich, das hört sich vielleicht total bescheuert an, aber ich habe nämlich auch mit Freunden darüber geredet und wir meinten auch so auf einmal, also es ist einfach so, auf einmal achtet man natürlich viel mehr drauf. Und ich sehe so viele schwarze Menschen wie noch nie in meinem ganzen Leben. Ja. Ich so, hä, die waren doch vorher gar nicht da, das ist so lustig.
Ja, das ist wirklich so.
Und ich fühle mich dann, aber dann frage ich mich ja auch so, ist es einfach, weil wir darauf jetzt konditioniert sind und einfach natürlich auch mehr darauf achten? Oder trauen sich vielleicht auch mehr Leute, sind die lieber draußen? Ne? Oder ist man so irgendwie auch ein bisschen präsenter? Und das andere ist, immer wenn ich jetzt jemandem entgegenkomme, dann überlege ich so, oh Gott, soll ich jetzt anlächeln oder sie? Oder ist das überhaupt schön? Weil man kennt sich ja nicht, aber irgendwie ist es so bescheuert. Aber auf einmal macht man sich ja halt darüber Gedanken. Und ich habe auch mit einem schwarzen Freund aus England drüber geredet, meinte auch, dem geht es genauso. Also er ist schwarz und ihm geht es ganz genauso, wenn er Leuten, also weiße Menschen auf der Straße sieht. Ist es auch gerade so ein bisschen irgendwie awkward, aber irgendwie auch cool. Und wenn er andere Schwarze sieht, überlegt er auch so, soll ich jetzt Fistpump machen?
Ja, ja.
Ignoriert man sich oder bleibt es wie beim Alten?
Ja, ich hoffe, dass die Energie bestehen bleibt, wirklich. Dass wirklich das einfach jetzt in die richtige Richtung geht.
Ja, cool. Ja, dann erzähl gerne mal weiter von deinen weiteren Ideen und Vorschlägen.
Genau, also wir sind immer noch beim ersten Punkt, dass wir erkennen müssen, dass wir alle rassistische Verhaltensweisen haben. Und da möchte ich auch noch mal gerne den historischen Hintergrund besprechen. Und zwar ist eben dieser ganze Rassismus ist zurückzuführen auf die Kolonialisierung Afrikas durch Europa, die schon Ende des 15. Jahrhunderts begonnen hat. Und die Intention dahinter war es eben, die Ressourcen Afrikas, das heißt Gold, Öl, Diamanten zu stehlen, sowie afrikanische Menschen zu versklaven, um sie eben als billige Arbeitskräfte einzusetzen. Das heißt, die Absicht war in erster Linie ökonomisch. Und um dies zu gerechtfertigen, diese Ausbeutung Afrikas, haben die Menschen eben die Rassentheorie erfunden, weil sie mussten sich ja auch irgendwie ja, ein gutes Gewissen damit haben, sage ich mal. Und deswegen haben sie gedacht, sie teilen die Menschen jetzt in verschiedene Rassen ein. Das heißt, die weißen Menschen haben sie ganz oben eingeordnet, dann die Native Americans, dann die Asiaten, zuletzt die Afrikaner. Und ich finde es interessant, dass es Ende des 15. Jahrhunderts gestartet sozusagen. Und bis heute besteht diese Rassentheorie. Ja. In unserem System. Das ist auf globaler Ebene so. Es ist ja in Deutschland auf globaler Ebene. Und ja, es ist unglaublich, wenn man sich das mal so vor Augen führt, woher, ja, wie weit das eigentlich zurückführt.
Total. Das ist ja auch das Verrückte, ne? Dass es einfach jetzt Jahrhunderte so ist und es sich in dem Sinne nicht wirklich was verändert hat. Ja, das ist auch bei den 13th Amendment-Filmen, das ist total extrem dargestellt und einfach nochmal gut verdeutlicht, dass es gab Sklaven und dann angeblich, ja, wurden sie befreit und es waren, ne, theoretisch keine Sklaven mehr, aber dann wurden halt die Gesetze so angepasst, dass theoretisch fast alle Sklaven früher oder längerfristig im Gefängnis gelandet sind.
Ja.
Und dort natürlich genauso eigentlich versklavt wurden, weil sie für unglaublich wenig Geld, teilweise für gar kein Geld, arbeiten mussten und auch immer noch tun. Es ist immer noch, es gibt viele, gerade in Amerika, ich glaube in Deutschland gibt es aber auch, Firmen, die natürlich mit Gefängnissen zusammenarbeiten und dort werden Produkte hergestellt. Und das ist eigentlich das Extreme daran. Ne? Also man dachte so, okay, es wurde verboten, aber im Endeffekt hat sich eigentlich nur etwas geändert.
Genau, und das ist ja auch wieder so ein Beispiel, dass es alles so, dass die Intention ökonomisch ist dahinter, hinter der Rassentheorie.
Hundertprozentig.
Ja.
Bist du denn dafür, dass man, also es gibt ja auch gerade diese Petition, dass man das Wort Rasse aus dem deutschen Duden zum Beispiel streicht. Meinst du, das ändert was oder bringt es nicht wirklich?
Okay. Ich finde, man sollte das Wort bestehen lassen, weil es ja auch irgendwo wichtig ist, zu zeigen, dass es Unterschiede gibt in dieser Gesellschaft zwischen Weiß und Schwarzen, dass Schwarze eben ja, benachteiligt sind und Weiße davon profitieren. Ich finde, wenn man diesen Rassenbegriff wieder rausnimmt dann so tut, ach ja, alle Menschen sind gleich, wir haben ja gar keine Probleme, dann wirft man dieses Rassismusproblem wieder weg und sagt, ach, es gibt keine Probleme. Und ich finde, man sollte aber dazu schreiben, sozusagen, ich weiß jetzt nicht, inwiefern Rasse definiert ist im Duden, dass es eben auf einer Lüge basiert, um eben diesen ökonomischen Profit zu haben, also dass man das irgendwie klar macht, das ist eine Erfindung, eine Lüge sozusagen.
Ja, nee.
Also, dass man das noch klar macht, aber dass der Begriff jetzt abgeschafft werden soll, ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt sinnvoll ist.
Ich gucke mal ganz kurz nach, wie es definiert ist. Gesamtheit der auf eine Züchtung zurückgehenden Tiere, seltener auf Pflanzen einer Art, die sich durch bestimmte gemeinsame Merkmale im Übrigen derselben Art unterscheiden. Aber da geht es ja nicht um Menschen, Bevölkerungsgruppe mit bestimmten gemeinsamen biologischen Merkmalen. Ja, hier steht nur Beispiel, niemand darf wegen seiner Rasse, in Klammern Zugehörigkeit zu einer Rasse, benachteiligt werden. Veraltet, heute diskriminierend, die weiße, gelbe, schwarze Rasse. Ja, aber das stimmt schon, was du sagst, weil das steht da jetzt nicht direkt drin. Man könnte es ja wirklich eigentlich drin lassen, auch als Definition, aber eben dann mit diesem Zusatz, ne, auf was es halt geht und was der Hintergrund davon ist.
Ja, kann ich ja mal an den Duden. Genau, dann mache ich mal weiter. Und zwar, ich finde, wenn man dann so begreift, okay, das ist, es hat alles historische Hintergründe, das heißt ja dann auch, es ist nicht unbedingt unsere Schuld jetzt, dass wir rassistisch denken, dass wir da Verhaltensweisen haben. Wir sind ja alle einfach in diesem System so reingeboren, sozusagen. Aber es liegt halt eben in unserer Verantwortung, diese Verhaltensweisen zu hinterfragen und zu ändern. Und ich finde, erst wenn wir auch anfangen, so mal selber zu reflektieren, in welcher Situation war ich vielleicht mal rassistisch oder wo habe ich noch so Vorurteile gegenüber Schwarzen? Wenn wir uns darüber wirklich mal Gedanken machen, ich finde dann, und dann wirklich merkt, oh Gott, ich habe wirklich noch so ein paar rassistische Vorurteile, ich finde, dann hat man auch wirklich erstmal so die Motivation und den Ansporn, etwas zu verändern und vor allem uns selber zu verändern. Deswegen würde ich im ersten Schritt immer bei sich selber sozusagen anfangen.
Ja. Super guter Punkt. Und ich glaube, das kennt man auch. Ne? Das sind einfach so, das sind ja auch teilweise so richtige Stereotypen, die so, weiß ich, ne, alle Asiaten können kein Auto fahren oder Inder stinken immer nach Gewürzen. Und
ja, genau.
Also es gibt ja so viele so richtig bescheuerte Stereotypen, Diskriminierung, rassistische, ja, quasi Eigenschaften, die Leuten zu oder ganzen Gruppen zugeschrieben werden,
genau.
Die überhaupt nicht wahr sind, aber die wir irgendwie von klein auf so erzählt bekommen. Ne? Oder der schwarze Mann, der so böse ist, vor dem man Angst haben soll, der hat Angst vor dem schwarzen Mann.
Ja,
Kinderlied, also ich meine, ja. Da fängt es ja schon an.
Und es gibt ja auch positiven Rassismus, das heißt, alle schwarzen Menschen können gut tanzen oder alle schwarzen Menschen sind musikalisch. Das ist dann auch wieder problematisch, weil das heißt, aufgrund der Rasse sind sie so gut im Tanzen, aber es hat nichts mit ihrem Können zu tun oder so. Genauso wie auch mit Asiaten. Alle Asiaten sind intelligent und so. Das sind einfach, trotzdem ist es nicht, ja, ist das positiver Rassismus sozusagen. Ja.
Wie geht es dir denn, wenn Leute dich fragen, wo du her bist? Sagst du einfach, also wo du geboren bist quasi, ist ja klar, aber wenn Leute dann fragen, ja, aber wo bist du wirklich her oder wo sind deine Eltern her, ja. Ärgert dich das, nervt dich das, verstehst du das?
Richtig geärgert hat es mich noch nicht, aber es ist schon so, dass es mich nach einer Zeit irgendwann genervt hat, wenn man immer wieder gefragt wird, woher man kommt, vor allem, man merkt ja auch, was die Person eigentlich beabsichtigen will. Will sie jetzt wissen, aus welchem Ort aus Deutschland du kommst, wo du aufgewachsen bist, in welcher Stadt, oder möchte sie wissen, warum du schwarz bist? Warum fragt man dann nicht gleich, warum bist du schwarz, sondern woher kommst du eigentlich? Also ich finde, es kommt, du hast ja auch selber mal gesagt, der Ton macht die Musik. Es kommt wirklich immer drauf an, ist es jetzt jemand auch vielleicht, mit dem ich schon ein bisschen länger jetzt in Kontakt bin, oder ist es jetzt einfach ganz random, ein Mensch auf der Straße, der auf mich zukommt, woher kommst du eigentlich? Es kommt immer auf die Situation auch drauf an, muss man sagen. Mhm. Aber grundsätzlich heißt es, oder will man der Person damit sagen, wieso bist du schwarz?
Weil ich glaube, das Problem ist, also viele Menschen, ich habe die Frage ja auch schon Menschen gestellt, muss ich auch sagen, weil es mich aber wirklich einfach interessiert hat, so, das war nicht in der Regel die erste Frage, also das nicht, aber einfach so, ne, wenn man redet und sich unterhält, weil man natürlich dann auch vielleicht viel schneller so schauen kann, okay, wie ist die Person vielleicht aufgewachsen oder welcher kulturelle Hintergrund oder welche, weiß nicht, Bräuche, oder man kennt dann ja auch zum Beispiel manchmal schon, oder vielleicht war man selber schon mal in dem Land und hat irgendwie so eine Verbindung, also oft fragt man auch, um selber eigentlich so eine, wie sagt man, eine Verbindung aufzubauen halt mit einem Menschen, ne, den man vielleicht sonst gar nicht kennt. Aber ich verstehe natürlich total, dass das super scheiße ist, wenn man immer darauf reduziert wird, auf die Hautfarbe, was ja nichts mit dir als Mensch zu tun hat.
Genau. Es kommt halt wirklich auf den Kontext an, muss man sagen. Und wie gesagt, wenn man irgendwie jetzt jemanden gerade neu kennenlernt irgendwie und dann weiter im Gespräch, solange es nicht sofort die erste Frage ist, dann ist es ja auch okay. Aber es ist halt oftmals in Situationen, wo wirklich einem fremde Menschen fragen irgendwie. Und sofort darauf hinaus wollen. Da muss man halt auch so ein Gefühl für finden, finde ich. Und ja, es kommt wirklich auf den Kontext an.
Dann erzähl mal weiter, was ist dein ein weiterer Lösungsvorschlag?
Genau, der zweite Schritt ist dann, fang an, dich Schritt für Schritt über das Thema weiterzubilden. Denn ich merke jetzt zum Beispiel bei mir selber, je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftige, desto besser verstehe ich die Geschichte Afrikas, die Geschichte Europas, der USA, die ganzen Zusammenhänge, das wirtschaftliche System. Und es ist natürlich ein super anstrengendes Thema, Rassismus, muss man einfach sagen. Und man muss auch irgendwie so aus seiner Komfortzone raus. Aber es lohnt sich im Endeffekt wirklich. Du hast ja auch selber gesagt, jetzt letzte Woche, du hast dich so viel damit beschäftigt, so, und so viel neues Wissen erlangt in dieser kurzen Zeit. Ja, kannst ja mal selber sagen, ne? Wie,
ja, extrem. Und also das hat mir auch irgendwie tatsächlich echt so ein bisschen so richtig schlapp gemacht, weil ich mich wirklich über eine Woche so intensiv mit fast nur noch einem einzigen Thema, ich habe auch, glaube ich, seit einer Woche nichts anderes mehr gepostet, also auch jetzt nur so quasi auch auf Instagram, für mich jetzt auch schon dann, so kann ich jetzt wieder anfangen, normale Sachen zu posten, aber wollte ich auch quasi gerade überhaupt nicht. Und es war unglaublich interessant, weil ich super viel gelernt habe. Und ich meine, ich habe ja sogar Amerikanistik studiert, aber da war das einfach, da war Rassismus vielleicht mal ein kleiner Teil oder vielleicht mal eine Vorlesung, was wir hatten. Das war nicht wirklich Teil des gesamten Studiums quasi, ne? Und ich habe einfach unglaublich viele neue Sachen gelernt, aber ich merke auch, es gibt immer noch so viele Dinge, die ich nicht weiß. Und es ist auf jeden Fall viel gewesen, ne? Also es war dann schon so, dass ich auch echt einmal richtig platt war jetzt am Wochenende. Ich war richtig, richtig kaputt, weil das war wie, als ob ich so eine Woche lang Intensivstudium gemacht habe, ne? So quasi von morgens bis abends mich weitergebildet habe zu einem Thema. Und es ist unglaublich spannend, weil dann natürlich auch die ganzen Geschichten dazu kommen. Dann schreiben mir Leute privat ihre eigenen Erfahrungen oder schicken mir nochmal Links zu. Dann schaue ich da nochmal ein Video und dann hier nochmal. Und ich habe dann auch richtig gemerkt, dass ich irgendwann so wirklich mein Handy zur Seite legen musste, um mal wieder so ein bisschen runterzukommen, in Anführungsstrichen, weil es einfach unglaublich viel war. Und ich habe gemerkt, ich bin auch ein paar Seiten entfolgt, die nur noch so sehr negative Sachen zeigen, wie schwarze Menschen geschlagen werden oder eben, ne, weil ich weiß, dass es existiert mittlerweile, definitiv, das muss ich mir jetzt nicht mehr anschauen, aber es ist halt teilweise auch sehr extrem und sehr bildlich dargestellt und das hilft mir persönlich zum Beispiel gar nicht weiter. Ich weiß jetzt, was das Problem ist und jetzt geht es eher wirklich darum, ne, wie du sagst, Lösungsvorschläge durchzusuchen, zu gucken, was kann man ändern und darauf würde ich mich auch als persönlich fokussieren.
Ja, das mit diesen gewaltvollen und grafischen Videos und Bildern finde ich auch irgendwo problematisch. Natürlich ist es wichtig, um diese Aufmerksamkeit zu schaffen. Ohne das Video von George Floyd hätten wir ja jetzt auch gar nicht diese Welle, sage ich mal. Ja. Aber für schwarze Menschen ist es tatsächlich, habe ich jetzt schon öfter gehört und gelesen, sehr traumatisch, solche Bilder zu sehen, weil es sie immer an ihre eigenen Rassismuserfahrungen erinnert, gerade schwarze Menschen, die auch schon mal negative Erfahrungen gemacht haben mit der Polizei oder in irgendeiner Art Gewalterfahrung machen mussten. Ja. Und das ist natürlich, ja, da muss man echt wirklich schauen, welchen Accounts man da folgt. Und wie du sagst, mal das Handy weglegen. Deswegen sage ich ja auch, man soll sich Schritt für Schritt weiterbilden. Und ja, das ist, glaube ich, wichtig bei dem Thema, weil es natürlich, wie gesagt, ein anstrengendes Thema einfach ist. So. Ja. Genau, und da wollte ich auch gerne so verschiedene Werke empfehlen. Zum Beispiel gibt es Bücher von verschiedenen schwarzen Autoren. Beispielsweise, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, von Alice Hastas. Da erzählt sie anhand auch persönlicher Erfahrungen, was Rassismus ist, was negativer Rassismus ist, was positiver Rassismus ist. Und sie erklärt auch viele historische Zusammenhänge auf eine sehr einfache und wirklich unterhaltsame Art und Weise. Man kann das Buch auch als Hörbuch hören. Und ja, also es ist wirklich sehr unterhaltsam. Und durch dieses Buch habe ich wirklich ja einiges lernen können. Und es ist auch gerade für Anfänger, aber auch für, ich sage mal, Fortgeschrittene, die schon ein bisschen im Thema drin sind, sehr gut. Und dann hat Alice Hastas noch in einem Beitrag zwei weitere Bücher vorgestellt, die ich selber jetzt auch noch nicht gelesen habe, aber ich finde die nennenswert, weil die auch auf Rassismus im Polizeisystem eingehen in Deutschland. Und dann, das ist einmal das Buch von Roger Reckles, ein N-Wort darf nicht neben mir sitzen, ich spreche das Wort hier absichtlich nicht aus, und von Mohammed Amjahid, was es heißt, unter Weißen zu sein. Und dann gibt es einen, das waren jetzt die Bücher, dann gibt es noch einen Beitrag auf Instagram, in dem zusammengefasst ist, welche schwarzen Menschen in Deutschland von der deutschen Polizei schon ermordet wurden. Da gibt es auch einige Artikel, die man sich einfach online dazu anschauen kann. Aber dieser Beitrag fasst kurz und knapp zusammen, was passiert ist. Und genau, das ist von It's Not Annika. Den habe ich heute noch gefunden und der ist auch sehr sehenswert. Und ansonsten gibt es natürlich noch weitere kostenlose Inhalte, die Doku, die du jetzt genannt hast, 13, oder ein kostenloses Glossar gibt es noch von Amnesty International über diskriminierungssensible Sprache.
Ah, super, ja, das ist interessant.
Das ist ja sehr interessant, genau. Da wird zum Beispiel auch dieses People of Color und solche Begriffe werden da erklärt, sehr kurz und knapp. Und dann gibt es noch, wer sich noch näher für die Geschichte Afrikas interessiert, einen Instagram-Kanal, der nennt sich Afrokratie. Und da wird eben, da werden verschiedene afrikanische Persönlichkeiten vorgestellt aus der Vergangenheit, die eben ja während der Kolonialisierung und sogar dreisprachig ist der Account, das ist krass, also der macht immer irgendwie den Content erst auf Deutsch, dann übersetzt ins Französische und dann nochmal auf Englisch. Ich weiß nicht, wer dahinter sitzt, aber ich finde es krass. Ja, diesen Account musste ich auch nochmal nennen. Und das heißt, es ist so einfach, an dieses Wissen zu kommen. Ich lerne das meiste wirklich. Klar, ich habe dieses Buch gelesen von Ali Sastre, aber so viel lerne ich wirklich einfach durch Instagram oder durch Artikel online. Also das ist alles kostenlos.
Das finde ich halt auch heftig, ne? Also, oder auch jetzt hier von hier Exit Racism ist ja auch zum Beispiel als kostenloses Hörbuch auf Spotify, ne? Und klar kann man es auch als Buch kaufen, aber es gibt die Sachen ja wirklich mittlerweile sogar kostenlos. Das ist immer so, dass man da jetzt irgendwie unglaublich viel Geld für ausgeben muss. Ja. Ich habe auch nochmal in den Shownotes alle möglichen Bücher, Podcasts, auf Deutsch und Englisch auch verlinkt. Da tun wir dann ja auch nochmal dazu, weil das sind auch immer super Tipps und ich finde auch, also es gibt super viele Möglichkeiten, da mittlerweile sich auch selber weiterzubilden.
Genau, also ich habe das Hörbuch von Ali Sastre, das habe ich tatsächlich auch als erstes als Hörbuch gehört und dann jetzt noch als Buch direkt gekauft hier. Cool, ja. Und dann habe ich mir noch ein anderes gekauft, das habe ich aber noch nicht gelesen. Deutsch sein und schwarz dazu von Theodor Michael. Ja. Und den kennt man aus dem Fernsehen. Ich glaube, das auf dem Bild sind seine Eltern, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber den kennt man aus dem Fernsehen, wenn du den mal googelst, der ist letztes Jahr gestorben, ein Schauspieler, also sehr bekannt im Fernsehen gewesen, aus meiner Kindheit kannte ich den auf jeden Fall noch. Und der hat eben die Nazi-Zeit überlebt und erzählt da eben seine Erfahrungen, so wie als Schwarzer während der Nazi-Zeit, was da so passiert ist. Und da bin ich mal echt gespannt. Also wie gesagt, ich habe es noch nicht gelesen.
Das habe ich auch noch gar nicht gehört. Also
ja.
Jetzt bin ich ja schon, aber super, danke.
Ja, nee, das wird echt tatsächlich nicht so häufig genannt. Also das habe ich jetzt auch durch Google gefunden. Ich würde gerne ein Zitat nennen, was ich zu dem zweiten Punkt sehr gut passt, dass man sich eben weiterbilden soll. Und das ist, das habe ich auf Instagram jetzt öfter gesehen, es ist ein Privileg für weiße Menschen, sich über Rassismus weiterbilden zu können, anstatt es täglich erleben zu müssen, so wie schwarze Menschen eben tun müssen.
Ja.
Ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, dann ist es auch nochmal einfacher zu sagen, okay, komm, manche Menschen erleben Rassismus jeden Tag und ich muss nur jetzt in dem Sinne mich erstmal weiterbilden. Aber muss es nicht erleben. So, genau. Das zum zweiten Punkt.
Super, ganz schön viel Input auf jeden Fall. Sehr, sehr interessant.
Ja, ja, es ist eben so komplex und deswegen muss man da natürlich ein bisschen detaillierter drauf eingehen.
Ja.
Und der dritte Punkt ist jetzt, sei bereit, Fehler zu machen und auch Kritik dafür zu bekommen, wenn du eben noch falsche Begriffe nennst. Wie gesagt, ich bin auch noch nicht fehlerfrei mit der diskriminierungssensiblen Sprache. Du selber hast ja auch gesagt, du machst auch noch manchmal Fehler und du gibst jetzt aber offen zu und du bist ja auch bereit, weiter zu lernen. Und das finde ich sehr wichtig, dass man wirklich nicht sich irgendwie persönlich angegriffen fühlt, gerade als weißer Mensch, wenn man irgendwie mal was falsch macht und dann eine schwarze Person irgendwie sagt, hey, das kannst du so nicht sagen, das ist unangebracht. Es geht ja nicht gegen dich, sondern grundsätzlich gegen diese Sprache, die du verwendest.
Ja.
Und dass man sich das eben ja, vor Augen führt, dass es okay ist, auch Fehler zu machen.
Ja, ich sag was, also eine Sache, das ist jetzt schon länger her, das war vielleicht vor zwei, drei Jahren oder so. Da habe ich irgendwie Make-up zugeschickt bekommen und habe irgendwie so über das Make-up geredet und meinte so, ja, das ist halt Hautfarben. Und dann habe da wirklich null drüber nachgedacht. Ne? Aber natürlich ist für mich die Farbe Hautfarben ist für ganz viele Menschen halt sowas weit weg von Hautfarben. Aber das ist halt irgendwie auch so in der Sprache integriert, ne? Dieses so, dass beige quasi oder so ein leichter beige schon Hautfarbe ist. Das ist ja auch nicht meine Hautfarbe, so, ne? Aber, und dann hatten mir auch ein Zeichen geschrieben, boah, gesagt, vielleicht weißt du es gar nicht. Und das fand ich jetzt auch so, es kommt auch immer wirklich darauf an, wie Leute es sagen, ne? Also hätte jemand gesagt, boah, geht gar nicht, hätte ich mich vielleicht auch damals gar nicht jetzt weiter damit beschäftigt. Aber da meinte damals auch einfach so, hey, Lisa, vielleicht weißt du es gar nicht. Aber das ist rassistisch, weil überleg mal, ne, es ist ja nicht jeder Hautfarbe ist weiß oder eben so ein helles Beige. Und das sollte man eigentlich nicht sagen. So, oh cool, vielen Dank, habe ich ja gesagt, noch nie drüber nachgedacht. Super, jetzt weiß ich Bescheid. Und ja. Hoffe, ich glaube, ich habe es seitdem nicht mehr gesagt, sozusagen. In dem ja.
Aber also, viele weiße Menschen fühlen sich aber auch schon angegriffen, wenn ihnen gesagt wird, das, was du gesagt hast, ist rassistisch. Du fühlst dich da jetzt nicht angegriffen, du bist offen dafür. Aber es gibt viele, die sich sofort so, oh, ich bin kein Rassist, ich bin total offen, ich
respektiere. Ich habe schon mal Freunde, das ist immer so dieser Standardsatz. Also, ja, ich habe doch selber mal Freunde. ich glaube, das Hauptproblem wirklich, das habe ich jetzt auch nochmal gelernt tatsächlich in den Gesprächen, dass Rassismus, der Begriff, vor allem in Deutschland ganz schnell mit Nazis verglichen wird. Ja, also viele denken, genau. Wenn man sagt, du bist Rassist, heißt es, du bist Nazi quasi, was ja wirklich, ich sage jetzt mal 99,9% von den Menschen, die irgendwas sagen, wahrscheinlich wirklich nicht sind. Eben. Und sich deswegen fühlt man sich immer direkt als weißer Mensch so angegriffen, so, wieso, ich bin doch kein Rassist, ne? Wie kannst du es von mir denken? Und Rassismus ist bei uns auch gleich immer gleichgestellt mit schlechter Mensch. Ne? Also ja. Es ist irgendwie so, okay, du bist ein schlechter Mensch und du bist quasi fast Nazi und natürlich fühlt man sich dann vielleicht direkt angegriffen, so, hey, okay, aber ich bin doch gar kein schlechter Mensch und ich meinte das doch gar nicht so und jetzt sei doch mal nicht so. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir in diesem Wort gar nicht mehr so viel Gewicht geben im Sinne von Rassist, dass es nicht schlimm ist, wenn man mal Rassist genannt wird. Einfach, das ist so ein Wake-up-Call, so, hey, schau doch mal, was du gerade gesagt hast, ist einfach nicht passend. Es sei denn, du möchtest das bewusst so sagen, ne, dann nenne ich dich aber auch bewusst Rassist, dann bist du auch einer. Aber dieses Unbewusst, das ist ja wirklich, ich will mal behaupten, zu 90%, weiß ich nicht, unbewusster Rassismus. Ne? Also, dass man es einfach nicht absichtlich mit dem Gedanken dahinter sagt. Ich habe auch mit meinem Freund darüber geredet, meinte auch so, dass es doch eigentlich einen Unterschied geben sollte zwischen Intent und unintentionally, also ne, wenn du etwas mit Absicht sagst oder nicht, aber das ist natürlich das Problem, das ist, also es ist trotzdem rassistisch, egal ob du es beabsichtigst.
Ja, eben, genau.
Nur, ich glaube, was du auch sagst, du kriegst es ja auch mit, ob jemand dich, ne, etwas zu dir sagt, weil er es wirklich so meint und echt, ne, dich wirklich beschimpft, quasi dich wirklich als irgendwie weniger wertiger Mensch sieht oder ob jemand es einfach aus Versehen oder sagt, weil er es nicht besser weiß.
Genau, eben.
Und ich glaube schon, dass es gut ist, auch Leute darauf hinzuweisen, weiterhin auch einfach vielleicht wirklich freundlich darauf hinzuweisen, ne? Und gar nicht jetzt so, du bist, meint ist auch gar nicht böse, man ist kein schlechter Mensch, sondern einfach, schau mal, das verletzt mich oder das könnte andere verletzen und das ist einfach, ne, sagt man heutzutage nicht mehr und easy, also gar nicht so ein Big Deal, glaube ich, draus machen aus diesen Wörtern an sich.
Ja. Und vor allem dieses auch mit sei bereit, Fehler zu machen, weil ich glaube, viele, das hat man so diese letzte Woche gemerkt, viele Influencer haben so ein bisschen Angst, was zu sagen oder wissen nicht, wie sie sich ausdrücken sollen. Du wusstest es doch auch nicht besser und hast trotzdem darüber gesprochen. So, weil ja. So einfach mal machen, sage ich mal, klar kannst du dann noch Hate abbekommen oder bekommst vielleicht ein bisschen Kritik, aber du willst ja auch weiter lernen. Ohne Fehler, wie willst du sonst ja, daraus lernen?
Also ich habe auch jetzt, ich hatte noch nie so Angst, Podcasts zu einem Thema aufzunehmen, wie zu diesem Thema. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, und jedes Mal, wenn ich mit Leuten spreche, denke ich auch so, oh Gott, darf ich das sagen, weil ich bin halt, du kennst den Volksmann schon ein bisschen länger, glaube ich, ne? Also ja. So wie ich im Podcast bin und wie ich frage wirklich jeden und das, ich weiß, man darf es nicht sagen, ne? Aber egal quasi, welche herkommt und wie auch immer. Aber ich frage halt auch ganz oft zu Kinderfragen, einfach weil ich weiß, dass es viele interessiert und ich bin einfach so ein direkter Mensch und ich weiß auch, dass die Leute wissen, wie ich es meine, so ne? In der Regel. Aber deswegen dieses Mal bei dieser Folge oder bei diesem Thema bin ich auch viel vorsichtig und denke auch so, boah, ich habe bestimmt auch jetzt schon wieder Sachen in dem Unterhaltung gesagt, wo irgendwer sich darüber aufregen kann und sagen kann, boah, Lisa, das geht eigentlich nicht und du beschäftigst dich auch gerade so viel damit. Aber ich denke mir auch, okay, das ist okay, das kann ich aufnehmen, wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, ne, hättest du irgendwie noch besser machen können, dann ist es okay, dann nehme ich das gerne an. Ich finde das Thema an sich einfach so wichtig und wichtiger, als dass ich jetzt Fehler machen könnte und dann nachher schlecht dastehe, weil ich glaube, die Leute, die einem wirklich zuhören und hier folgen, wissen, dass es ja wirklich gut gemeint ist und ich interessiert bin an dem Thema. Aber auch ich definitiv mache noch Fehler und es ist ein sehr komplexes Thema.
Ja. Also. Und ich muss sagen, mir geht es genauso. Ich denke mir jetzt, okay, du stellst jetzt die Lösung vor, aber selber bist du jetzt noch gar nicht so, gebildet in diesem Thema. Aber egal, lass uns doch erstmal anfangen, darüber zu sprechen und erstmal was vorzuschlagen hier. Und wer weiß, was sich daraus noch ergibt. Vielleicht gibt es ja jemand, der die Podcast-Folge hört und sagt nochmal was hier. Das und das hättet ihr besser machen können. Oder ich will euch noch dieses Werk vorschlagen, sodass man einfach mal so in Diskussion kommt, sage ich mal.
Total, sich genauso, finde ich auch. Einfach, dass sich, das war ja auch so das Ziel, dass sich noch mehr Leute mit dem Thema beschäftigen und vielleicht auch nochmal eine andere Zielgruppe, weil klar, auf Instagram haben es jetzt viele mitbekommen, aber es gibt schon nochmal Leute, die vielleicht auch nur Podcasts hören, die ja. Auf Instagram mal gar nicht so viel sich informieren und dass dass wirklich so viele Menschen wie möglich erreicht und einfach die Leute in Diskurs treten, ne? Sich untereinander austauschen, mit Freunden, Familie drüber reden, andere darauf hinweisen, selber, wie du gesagt hast, ne? Check yourself, also guck erst mal, was du selber quasi besser machen kannst. Oder hast du vielleicht auch, fand ich auch gut, was du gesagt hast mit diesen Stereotypen oder diskriminierende Sachen, rassistische Sachen, die man selber halt schon so im Kopf drin hat, ne? Von Kind auf, die wahrscheinlich komplett unbegründet sind.
Genau, ja. Genau, dann der nächste Punkt, der vierte Punkt ist, zeige schwarzen Menschen deine Solidarität und das vor allem auch aktiv und immer wieder. Und das heißt jetzt nicht nur auf Social Media posten und dann Black Lives Matter, sondern vor allem auch im öffentlichen Leben. Ich glaube, das ist mit am wichtigsten. Und dieser Punkt geht natürlich dann eben an weiße Menschen, denn weiße Menschen können ihr Privileg nutzen, um uns schwarze Menschen zu helfen, vor allem so in Extremsituationen zu schützen. Ich sage jetzt mal Polizeikontrollen oder wenn es wirklich zu Gewalt oder Verhaftung irgendwie führen können. Und da muss man natürlich sagen, weil viele bestimmt wieder sagen, oh ja, die Polizei oder Polizisten, es gibt so viele gute Polizisten. Natürlich gibt es gute Polizisten. Es geht ja auch nicht um den Polizisten als Person, sondern eher um das Polizeisystem, das eben rassistisch ist, vor allem in den USA. Anhand des Systems in den USA kann man das natürlich sehr gut verdeutlichen. Jetzt über das System in Deutschland bin ich jetzt auch noch nicht so weit gebildet, dass ich darauf jetzt eingehen kann. Aber es geht um das Polizeisystem oder grundsätzlich unser System, in dem wir leben, dass es eben rassistisch ist. Und wie gesagt, wir haben alle unsere Vorurteile. Und es ist nun mal so, dass schwarze Menschen eher kontrolliert werden oder eher vom Polizisten irgendwie angesprochen werden. Und da ist es eben wichtig, dass weiße Menschen, zum Beispiel wenn sie einen Schwarzen sehen, der von der Polizei angesprochen wird, dass sie auf den zugehen und ihn fragen, vielleicht ob er irgendwas braucht, ob alles okay ist. Und natürlich auch in normalen Situationen, zum Beispiel auf der Straße, oder du bist im Restaurant und ein schwarzer Mensch wird irgendwie rassistisch beschimpft, dann frage den Betroffenen, ob er oder sie was braucht. Denn ich finde, das Schlimmste in diesen Situationen, wenn man irgendwie rassistisch beschimpft wird, ist einfach, wenn man da ganz alleine steht und die Menschen einfach nur zuschauen und schweigen. Das ist wirklich das Schlimmste. Und ich würde auch, anstatt jetzt direkt auf den Angreifer irgendwie einzugehen und sagen, aber das kannst du nicht sagen, würde ich wirklich auf den Betreffenden zugehen und irgendwie ihm so Schutz geben. Ich finde, das ist so, was ich aus meiner Sicht wirklich mir wünschen würde von meinen weißen Mitbürgern, dass sie wirklich auf mich zukommen und sagen, ist alles okay, so, ich bin hier für dich da, ne, so.
Super guter Punkt, das finde ich sehr interessant, weil das wäre jetzt nämlich auch meine Frage gewesen, so würdest du dir wünschen, dass jemand dann was gegen den Angreifer quasi sagt und dann sagt, boah, es geht gar nicht, weil ich sag mal, man kriegt das ja auch relativ schnell mit, so wenn das jetzt ein älterer Herr ist, der vielleicht so 70 ist und der wird seine Einstellung da wahrscheinlich relativ...
Ja, eben, das nützt gar nichts, da auch wirklich in Diskussion zu gehen. Und ich finde, gerade bei fremden Personen, so im öffentlichen Leben, du weißt nie, wie weit die gehen, wenn du jetzt da irgendwie noch einen Streit anzettelst oder irgendwie, man weiß nie, wie gewaltbereit Menschen sind. Und das ist natürlich jetzt was anderes, wenn das im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis passiert. Da kann man natürlich auf die Person zugehen und sagen, hey, wir müssen mal, glaube ich, reden hier über Rassismus. Das kannst du einfach nicht sagen. So, das ist natürlich was anderes. Aber bei fremden Personen würde ich jetzt sagen, würde ich gar nicht mit der Person irgendwie interagieren und wirklich auf den Betroffenen zugehen. Und der Angreifer, sag ich mal, sieht das ja dann auch so, okay, hier kann ich jetzt sowieso nichts weitermachen, denn die Person hat sozusagen Schutz beziehungsweise jemanden, der, ne, also deswegen würde ich da, so würde ich da jetzt, würde ich das vorschlagen.
Ja, super guter Punkt. Das ist, glaube ich, sehr interessant. Also finde ich gut, dass du es sagst.
Genau. Und ich finde, man kann auch einen Unterschied in bestimmten Berufen machen. Das heißt, wenn man zum Beispiel Recruiter ist oder im Personalmanagement arbeitet, dass man auf Diversität und Inklusion achtet. Oder selbst wenn man einfach Unternehmer ist, dass man vielleicht Antirassismus-Workshops für seine Mitarbeiter organisiert. Oder selbst als Mitarbeiter einfach mal in seinem Unternehmen vorschlägt, hey, können wir vielleicht mal einen Antirassismus-Workshop machen? Das ist doch jetzt vor allem jetzt gerade so ein Thema und grundsätzlich würde ich mich da weiterbilden. Ich glaube, dass man auch als Mitarbeiter in einem Unternehmen wirklich da einen Unterschied machen kann.
Ja, extrem. Das glaube ich auch.
Und dann nochmal zum Online, zum dem Solidarität zeigen online. Da finde ich, dass man klar, das ist, ich finde im öffentlichen Leben das noch wichtiger, aber auch online, finde ich, sollte man auch als Privatperson, selbst wenn man nicht Influencer ist, darauf aufmerksam machen, denn jeder kann das tun. Ich meine, ich selber, ich habe 170 Follower auf Instagram und trotz dieses kleinen Accounts, den ich jetzt habe, ich bin mit so vielen Menschen in Kontakt über dieses Thema, also immer noch. Ich bin sogar mit Unternehmen ins Gespräch gekommen, die gesagt haben, ja, wir wollen jetzt das und das ändern. Und die haben mir erzählt, so was sie jetzt machen, die zum Beispiel Antirassismus-Workshops jetzt veranstalten. Und nur, also
170 Leute sind 170 Leute. Ich überlege dir mal, ja. 170 Menschen in einem Raum wäre. Ist das eine große
Menge? Ja, klar. Ja, aber ich meine jetzt so zum, ne, so weil viele glauben halt, oh, ich muss 1 Million Follower haben und erst dann kann ich Influencer sein, denn erst dann kann ich einen Unterschied machen, aber man kann mit, selbst wenn du 10 Follower hast, du kannst wirklich da diese Plattform nutzen, um dich auszutauschen, um dich weiterzubilden. Und das würde ich jedem raten, wirklich, egal wie klein dein Account ist, mach darauf aufmerksam, geh in Kontakt mit Menschen und das wird wirklich die Welt verändern. Es gibt sogar ein afrikanisches Sprichwort dazu, wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Schritte tun, dann wird sich die Welt verändern.
Ja, ja, hundertprozentig. Und ich glaube, da muss ich sagen, ich glaube, das hat irgendwie auch vielleicht auch vielen Weißen, aber ich hoffe auch vielen schwarzen Menschen gezeigt, dass wir wirklich was verändern können, auch wir so als Community, weil eben so viele Menschen sich jetzt wirklich zu dem Thema äußern, sich damit beschäftigen. Awareness ist auf jeden Fall geschaffen und jetzt geht es natürlich darum, das auch wirklich umzusetzen. Ne? Dass es vielleicht ein paar Leader gibt, auch innerhalb der schwarzen Community, die jetzt auch wirklich Verantwortung übernehmen und sagen, hey, jetzt haben wir die Stimmen, jetzt hören uns die Leute zu, weil ich sage mal so, ich glaube, dass es jetzt wirklich viele Leute gibt, egal, ne, auch viele hier in Deutschland, viele Weiße, die sagen, hey, wir sind bereit, wir stehen hinter euch, wir wählen euch, wir unterstützen euch, aber was genau sollen wir denn jetzt eigentlich machen? Also das ist jetzt, glaube ich, der nächste Punkt. Ne? So, du hast jetzt ja gerade schon Lösungsvorschläge gegeben, aber ich glaube auch auf politischer Ebene und das ist ja auch schön, da passiert ja auch immer mehr. Da muss einfach auch noch mehr passieren und natürlich auch noch mehr schwarze Menschen sich selber trauen, dafür sich einzustehen und zu sagen, so hey, das ist das, was wir möchten und dafür kämpfen oder ne, dafür stehen wir und dafür brauchen wir euren Support.
Genau, das ist schön, dass du jetzt die politische Ebene ansprichst, denn darauf gehe ich jetzt ein. Das heißt, der
15. Ja, perfekt, als ob wir es einstellen.
Voll gut, genau, der 5. Punkt ist, unterstütze Organisationen und Parteien, die Rassismus in Deutschland bekämpfen und sich für die Rechte von Schwarzen einsetzen wollen. Mhm. Und zu dem Thema jetzt Parteien, da kann ich natürlich jetzt keine konkreten Vorschläge machen, da muss sich jeder selber irgendwie informieren, die Wahlprogramme durchlesen, welche Partei da wirklich antirassistische Ziele hat. Aber zu den Organisationen, da gibt es natürlich auch gemeinnützige Organisationen, die sich für die Rechte von Schwarzen einsetzen und oder sehr schöne Projekte hat. Zum Beispiel gibt es Each One Teach One, die bieten Antidiskriminierungsberatung an. Dann NSU-Tribunal, die setzen sich für Opfer ein, die NSU-Terror erlebt haben. Dann der ISD-Bund, die machen Workshops, Events und AGs für schwarze Menschen. Die Amadeo-Antonio-Stiftung, die setzt sich gegen Rechtsextremismus ein. Oder Amnesty International, ist auch sehr bekannt, die setzen sich für Menschenrechte ein, haben Kampagnen gegen Rassismus. Oder Black Lives Matter Berlin, eben die Demo. Ja, und da kann man ganz einfach auch erstmal diesen ganzen Parteien, sag ich mal, auf Instagram folgen, um up-to-date zu bleiben, um aufmerksam gemacht, um up-to-date zu bleiben, was Petitionen auch.
Ja, also es gibt noch eine, ich habe es gerade nochmal geschaut, ich folge ihr auf Instagram, sie heißt Aminata Touré, also ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber Aminata und dann T-O-U-R-E und sie ist schwarz und sie ist, ich glaube, bei der Grünen, Politikerin und sie hat zum Beispiel auch in Flensburg, war das glaube ich, einen Vortrag gehalten und sie setzt sich da gerade echt viel ein, ist auch noch super jung und das wäre auch ganz interessant, dass man auch mal so nach einzelnen Personen halt guckt, ne? Wo man schauen kann, was erzählen die denn so aus eigener Perspektive, was haben die denn so zu erzählen, zu berichten und dann muss man natürlich auch gucken, wenn man hinter der Partei steht, aber da gibt es auch mittlerweile wirklich immer mehr und das kommt auch, glaube ich, also das ist ja auch irgendwie schön, ich muss auch sagen, auf der Demo in Hamburg, ich war da und da haben auch super, das war jetzt von der Antifa ausgerichtet und da waren aber auch super viele, die einfach gesprochen haben, die ihre Geschichte erzählt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob alle in der Partei wirklich direkt waren oder ob die einfach eingeladen wurden. Aber da ging es jetzt auch gar nicht wirklich, weil dann auch wieder meinten, boah, Luisa, Antifa ist jetzt auch nicht so geil zum Unterstützen. Da ging es nicht jetzt um die Partei Antifa an sich, ne, sondern da ging es ja wirklich um die Demo. Und natürlich haben das dann manche genutzt, um auch politisch zu reden, aber die meisten haben wirklich einfach nur aufgeklärt, Und das fand ich auch super spannend. Ich fand es einfach schön, dass auch wirklich mal schwarzen Menschen die Stimme gegeben wurde. Und nicht immer nur, was ja auch nicht so viele Deutschland vorher passiert ist oder immer noch passiert, leider auch bei etlichen TV-Shows, dass da geht es um so ein Thema wie Rassismus, sondern sitzen da weiße Menschen. Ne? Also ich meine, da ist, das ist halt irgendwie nicht richtig.
Genau, und das ist das Problem, weil es müssen schwarze Menschen dabei sein, denn die haben eben diese Rassismuserfahrung gemacht und kennen sich meistens auch viel besser, sind viel besser in der Materie drin. Und ja, wie du sagst, das ist natürlich sehr problematisch mit diesen TV-Shows, die da stattgefunden haben. Ja. Genau, das waren jetzt mal einfach mal ein paar so Organisationen, die ich auch so die letzten Tage gefunden habe, die man natürlich unterstützen kann. Und der nächste Punkt, der sechste Punkt ist, da geht es jetzt um Unternehmertum. Unterstütze Unternehmen von afrodeutschen Menschen, denn schwarze Menschen und vor allem auch Unternehmer werden in Deutschland nicht ernst genommen und sind auch noch sehr unsichtbar, sage ich mal. Denn als ich angefangen habe, jetzt auch mal so zu recherchieren, welche schwarzen Unternehmer in Deutschland gibt es überhaupt, so, das war auch sehr schwierig, so überhaupt diese zu finden. Denn ich kann ja dich mal selber fragen, fallen dir jetzt ganz spontan einfach mal so 5 schwarze Unternehmer ein aus dem deutschsprachigen Raum?
Nee, ich kenne nur einen Motivationsspeaker. Aber das ist ja auch nicht wirklich ein Unternehmen an sich.
Wie meinst du?
Ich weiß mal seinen Namen. Nicht Theodor, sondern...
Ach so, Thaddäus Corona?
Ja.
Ja. Ja, doch, der ist ja schon Unternehmer.
Genau. Und ich kenne quasi eher so jetzt nicht wirklich Firmen, ich kenne quasi eher so Leute, die Organisationen haben oder die so Tanz-Communities haben oder dann einen eigenen, quasi in dem Sinne, ja gut, sind schon Unternehmen, dann einen eigenen da ist. So haben jetzt aber nicht, wo sie Produkte verkaufen, sondern dann Tanzstudio oder solche Geschichten. Da kenne ich einige. Aber das stimmt, also total. Jetzt auch so, wenn ich überlege, so Designer oder Produkte, die von explizit auch wirklich Schwarzen die Ideen kommen und also die Firma, ja, also ist ja halt die Frage, ob es die wirklich nicht gibt oder ob sie einfach auch nicht promotet werden oder ob sie vielleicht selber auch gar nicht so trauen, weil ich meine, ich sag mal so, wie findest du jetzt auch Leute, du gibst ein bei Google, was gibst du ein? Schwarze Unternehmen. Wer beschreibt sich denn selber als schwarzes Unternehmen? Weißt du, was ich meine? Also wenn du selber schwarz bist, ist es ja in der Regel eher so, dass du das jetzt nicht zum Thema machen möchtest unbedingt, ne? So was ich mitbekommen habe bei vielen. Das heißt,
es gibt tatsächlich einige, die das, ich habe jetzt einige Unternehmer gefunden, es gibt tatsächlich einige, die das zum Thema machen, um wirklich zu sagen, wir sind hier, um gesehen zu werden, um zu sagen, wir sind hier, es gibt uns schwarze Unternehmer, wir tragen auch zu der deutschen Wirtschaft bei sozusagen. Denn das Problem ist auch, es gibt keine Statistiken über die Anzahl von schwarzen Unternehmern, geschweige denn von schwarzen Menschen in Deutschland. Denn nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde entschieden, dass keine Statistiken mehr gemacht werden dürfen von der schwarzen Population, beziehungsweise halt, dass es da so Kategorien gibt, was eben auch noch natürlich aufgrund dieser Rassentrennung, dass man gesagt hat, wir machen da jetzt keine Statistiken, wir unterscheiden nicht mehr, alle Menschen sind gleich. Und das haben wir ja schon am Anfang besprochen mit dem Begriff Rasse. Das ist problematisch, weil es jetzt so eben wir Schwarzen unsichtbar sind in dem Sinne, weil es keine Statistiken gibt, wie viele überhaupt in Deutschland hier leben oder Unternehmen haben zum Beispiel.
Ja, das fand ich nämlich auch immer super spannend. Also ich habe auch mal wegen einem anderen Thema generell, wird glaube ich in Deutschland, ist es relativ schwierig herauszufinden, wie viele Menschen es aus gewissen Ländern zum Beispiel auch gibt. Also auch damals, als der nämlich nach München gezogen ist, waren wir natürlich im Amt. Und dann im Amt, also in, ich denke mal, in jeder Stadt ist das, aber in München erinnere ich mich doch, da gibt es dann halt so eine Liste und dann steht dann so und so viele, ne, Australier leben in München oder Leute aus Sri Lanka oder aus Gambia zum Beispiel. Ne? Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es in München jemanden gibt oder wie viele, aber es waren echt so bei manchen halt einfach teilweise nur so 2 Leute. Ne? Und bei anderen natürlich mehr. Aber da habe ich mich auch gefragt und habe ja auch ein bisschen versucht zu recherchieren und habe auch nicht wirklich irgendwelche Zahlen jetzt direkt gefunden, wie das deutschlandweit ausschaut.
Okay, also das wusste ich auch nicht, dass es sogar jetzt so bei Australien zum Beispiel da schwierig auch ist, Statistiken zu finden.
Ja, also das steht ja natürlich, ne, ich weiß noch, da standen wirklich, ich glaube, es waren irgendwie 4 oder so, es waren richtig oder 9, es waren so extrem wenig im Vergleich zu anderen. Aber das ist natürlich noch was anderes, weil das sind natürlich Leute, die wirklich dann auch einfach hier, ne, das ist ja auch oft zum Arbeiten kommen oder eben jetzt dann so Work and Travel und solche Geschichten machen. Aber das war, fand ich interessant, dass sie es da gezeigt haben. Aber dann habe ich da auch nicht mehr so wirklich mehr Informationen zu
finden. Okay, ja. Ja, das heißt, es ist gerade auch für schwarze Menschen, die ein Startup gründen wollen und schwarze Menschen auch als Zielgruppe haben, für die ist es schwierig, einen Businessplan zu erstellen und auch Finanzierungsmöglichkeiten zu bekommen. Zum Beispiel, sie wollen ein Shampoo für Afrohaare auf den Markt bringen und wissen halt, ihre Zielgruppe sind afrodeutsche Menschen.
Ja.
Dann können sie ja diese Zielgruppe, diesen Kundenstamm nicht mal beweisen vor Investoren. Wow. Und da gibt es auch sogar ein sehr gutes Beispiel von Nana Edison. Das ist eine Unternehmerin, die eben so eine Beauty-Messe für afrodeutsche Menschen, ja, mit afrodeutschen Haaren eben ins Leben gerufen hat. Oder 2018 hat sie dafür eben Investoren gesucht und sie wurde abgelehnt. Diese Finanzierungsgespräche wurden abgelehnt, weil sie eben diese Zielgruppe nicht wirklich beweisen konnte. Und das finde ich auch nochmal sehr wichtig zu wissen, dass es ja schwierig ist, gerade wenn man schwarze Menschen als Zielgruppe hat, aber auch wenn man auch weiße Menschen als Zielgruppe hat. Selbst die Unternehmer sind jetzt nicht wirklich sichtbar in Deutschland. Genau.
Das stimmt, das ist ein guter Punkt, weil ich sage mal, gerade jetzt Produkte, die wirklich die Haare betreffen oder Make-up oder so, wo es wirklich relevant ist, wo es eben dann auch nicht egal ist oder ne, da geht es ja dann auch wirklich darum. Das ist natürlich ein super guter Punkt. Wenn man da gar keine Informationen zu hat, im Sinne von, okay, man kann es vielleicht abschätzen in der eigenen Stadt, ne, kennt man vielleicht die Community oder weiß ungefähr in der Kirche, ne, oft gibt es ja auch gewisse Sachen oder Gruppen, wo man sich trifft, wo man vielleicht so ein bisschen Bescheid weiß, aber wenn es deutschlandweit überhaupt gar keine allgemeinen Zahlen gibt, ist es natürlich unglaublich schwierig.
Ja,
bei Facebook, sag mal, wenn man Instagram-Marketing macht oder Facebook-Marketing, kannst du ja auch gewisse Parameter einstellen. Ne?
Also ja, genau.
Alter. Und ich sag mal, für so ein Produkt wäre es natürlich super gut, aber da ist natürlich wieder die Frage, ne? So, ist das rassistisch, weil man Leute wieder einteilt anhand ihres Aussehens, also ja, schwierig.
Ja, genau. Also ich habe mich jetzt auch in Kontakt gesetzt mit ein paar Unternehmern oder Unternehmerinnen vor allem, die eben ja schwarz sind und hier ihr Unternehmen in Deutschland haben. Und da habe ich jetzt auch einen Instagram-Account erstellt, wo ich diese Unternehmen mal vorstellen will, also wirklich afrodeutsche Unternehmer, damit diese sichtbar werden. Und ich war auch mit Unternehmen in Kontakt und die haben auch gesagt, sie wollen mehr mit afrodeutschen Menschen auch zusammenarbeiten und sind da halt auch am Recherchieren. Ich denke mal, die finden auch nicht wirklich so, ne, was gibt man ein bei Google so? Schwarzer Unternehmer Deutschland, das ist, wie du schon sagst, ne, kommt eh nicht irgendwie groß bei rum. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, dass ich eben auf diesem Instagram-Account wirklich diese Person vorstellen möchte, also auch so die persönliche Geschichte. Das, genau, habe ich gerade vor.
Wie hast du schon einen Namen dafür?
Genau, also der Account heißt Abstashko. Das AB steht eben für Afro-Business, dann Stash von Stage, eben, dass ich den Afro-Unternehmern eine Bühne gebe und das CO für Community. Und das kann ich dir auch nochmal schicken, den Account.
Ja. Ja, weil ich meine, es werden jetzt ja auch sicherlich viele zuhören und vielleicht sind ja auch selber jetzt welche dabei, die ein Unternehmen haben oder jemanden kennen und das weiterempfehlen können. Das ist doch super. Also finde ich total toll, wenn du da so einen Account wirklich aufbaust und auch Leuten die Plattform gibst. Also wenn ich da irgendwie helfen kann, dann...
Genau, also falls jetzt ein afrodeutscher Unternehmer zuhört oder auch selbst wenn das Business in Europa ist, also dann würde ich mich freuen, wenn er auf mich zukommt, er oder sie. Und aber dieser Account, natürlich sollen das auch weiße Menschen sehen, denn es geht natürlich auch um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Und auch gerade Unternehmen, die vielleicht auch ja, mit Afrodeutschen zusammenarbeiten wollen. Und vielleicht, ja, genau, das ist, glaube ich, sehr interessant.
Super.
Und da weiß ich, das war ja auch so eine Diskussion jetzt immer auf Instagram, dass da Menschen sagen, dass wenn es jetzt Initiativen gibt, die sich natürlich dann eher nur an afrodeutsche Menschen richtet oder an schwarze Menschen, die werden dann wieder sagen, ja, das ist ja jetzt auch wieder Rassismus, denn ihr schließt uns Weißen damit aus. Aber da muss man eben noch auch zu sagen, es gibt ja auch Organisationen oder Initiativen, die sich für Frauen in Führungspositionen einsetzen oder weibliche Entrepreneure. Und weil eben auch Frauen in diesem System benachteiligt sind, da sagt auch keiner was, weil uns allen bewusst ist, dass Frauen benachteiligt sind. Und Rassismus auf institutioneller Ebene gegen Weiße gibt es sowieso nicht. Es gibt Diskriminierung gegen Weiße. Man kann, wenn man weiß ist, aufgrund seiner Hautfarbe definitiv diskriminiert werden. Aber es gibt keinen institutionellen Rassismus so gegen weiße Menschen.
Ja.
Um das nochmal hier klarzustellen, bevor irgendwer da jetzt...
Nee, das ist definitiv so.
Genau, aber die Menschen, die sich jetzt hier schon weiterbilden und auch wirklich interessiert sind und diese Podcaster gehören, ich denke mal, die wissen das sowieso schon und haben sich da irgendwie ein bisschen informiert. Ja. Und genau, ja, das zu dem sechsten Punkt. Der siebte Punkt, das ist jetzt der letzte und ich finde, das ist der allerwichtigste Punkt wirklich für eine nachhaltige Veränderung und das ist, bleib dran, bitte siehe dieses Auseinandersetzen mit dem Thema nicht als Trend, sondern als wirklich lebenswichtige Veränderung für die ganze Menschheit, nicht nur für schwarze Menschen, denn das wirkt, ne, so, wenn es allen Menschen gut geht, dann, oder wenn es, ja, wenn es allen Rassen, sag ich jetzt mal, gut geht, allen Menschen, dann wird sich das positiv einfach auf alle auswirken. Und deswegen denke ich mir, es ist so wichtig, jetzt weiterzumachen, immer dran zu bleiben. Und ich persönlich sehe das auch als eine lebenslange Aufgabe. Und denn wer weiß schon, wie lange noch dieses System bestehen bleibt.
Ja. So,
weiß ja keiner. In 100 Jahren existiert dann Rassismus und 200, 300 wissen, weiß ja keiner. Deswegen muss man das irgendwie als lebenslange Aufgabe sehen.
Ja. Ich hatte noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob du da jetzt eine direkte Antwort drauf hast. Sonst recherchiere ich da auch noch mal zu, beziehungsweise kannst du ja vielleicht auch noch ein paar Freunde fragen. Mich hatte eine gefragt, eine weiße Followerin von mir, die meinte, sie würde unglaublich gerne, sie hat ein Kind und sie würde ihrem Sohn auch super gerne halt mal Kinderbücher vorlesen, die inklusiv gestaltet sind, also ne, wo es wirklich um alle Hautfarben geht und nicht nur um weiße Kinder oder ich meine, mittlerweile gibt es ja auch schon schwarze Puppen, das hat sich ja, glaube ich, schon ganz gut geändert, so was Spielzeug betrifft, da gibt es ja mittlerweile auch viele Sachen. Aber hast du noch vielleicht Kinderbücher speziell, die dir einfallen oder vielleicht hast du ja noch jemanden, den du fragen kannst oder ich, wie gesagt, ich schaue nochmal und höre mich auch nochmal um. Aber das war so eine Frage, auch jetzt fand ich auch interessant, ne, wirklich, dass weiße Mütter auch sagen, so hey, ich kann ja auch meinem Kind schon mal irgendwie Geschichten erzählen oder Filme, Kinderfilme zeigen, weil im Endeffekt geht es ja um die nächste, oder es geht um uns, aber auch um die nächste Generation. Wir können jetzt was verändern, indem wir halt unsere Kinder antirassistisch bewusst erziehen und es gar nicht quasi wieder zu dieser neuen Welle kommt und dass es einfach wirklich so langsam sich ausstirbt. Einfach langsam
was. Ja, genau. Das ist sehr schön, dass du das ansprichst, weil da habe ich mich auch schon recherchiert und zwei Unternehmen gefunden, auch geführt von Afrodeutschen, soweit ich weiß. Ich bin jetzt noch nicht in Kontakt mit denen, aber hoffe auch, dass ich die vorstellen kann auf meinem Kanal. Und zwar gibt es einmal Tebalu, kannst du auch nochmal verlinken, ich schicke dir später alle Links, die ich jetzt hier genannt habe, und Little Ash Dolls. Das sind zwei Online-Shops, soweit ich weiß, und auch die posten auf Instagram ganz bekannt, Bücher, Puppen, eben die sehr divers sind, wo wirklich alle, die sehr divers sind.
Perfekt. Ja, cool, wow, das hast du dir echt richtig Mühe gegeben, Wahnsinn, richtig schön strukturiert, ganz, ganz tolle Tipps, richtig, richtig toll. Liegt dir noch irgendwas am Herzen oder irgendwas, worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, was du gerne noch loswerden möchtest, was du gerne noch mit den Menschen hier teilen möchtest?
Also ich muss sagen, ich habe alles wirklich genannt, was ich sagen wollte. Und ja, wirklich, der siebte Punkt, bleib dran. Das ist das Wichtigste hier. Bleib dran, ja.
Ja, dass man einfach nicht so Angst hat, ne? Nicht so viel Angst haben vor was falsch machen, sondern einfach mal sich
machen.
In den Austausch treten und wenn man was falsch sagt, entschuldigen und das, ne, einfach besser machen beim nächsten Mal. Aber nicht jeder ist, also keiner von uns ist perfekt und wir machen alle noch Fehler. Und ich meine, das ist ja das beste Beispiel, wenn du selber sagst, ne, als Afrodeutsche so, hey, ich mache auch noch Fehler und ich bin also um dich oder um euch geht es gerade so, dann das zeigt ja nur daran, dass wir wirklich alle noch am Anfang da stehen und noch sehr viel lernen können und uns gegenseitig unterstützen können, motivieren können, dran zu bleiben.
Genau.
Das ja. Noch eine letzte Frage zum Schluss. Mein Podcast heißt ja die Eva-Theorie, Everything Happens for a Reason und ich glaube ja, dass alles zu einem Grund passiert. Jetzt ist zum einen die Frage, glaubst du daran auch? Und zum anderen, hattest du vielleicht auch schon mal so einen Eva-Moment, also einen Moment, wo irgendwie alles schief ging im Leben und es total aussichtslos erschien und im Nachhinein hat sich das aber alles gelohnt und hatte quasi einen Sinn, einen positiven.
Ich hatte schon unglaublich viele Momente in meinem Leben, wo ich dachte, boah, warum muss das jetzt wieder passieren? Und im Endeffekt war es wirklich, hat man gesehen, es hatte irgendwie eine positive Nachwirkung. Oder es war wirklich so ein Eva-Moment. Ich muss mal kurz überlegen, ob ich da jetzt ein konkretes Beispiel geben kann. Aber grundsätzlich bin ich auch immer so, dass ich sage, wenn ich gerade irgendwie eine schwierige Phase habe, warte ab, was da noch entstehen kann.
Ja.
Ich muss wirklich kurz überlegen.
Ja, etwas, wenn du nichts weißt. Was machst du eigentlich? Arbeitest du, studierst du?
Ich bin mit meinem Studium fertig und bin auf Jobsuche sozusagen, also bin mich am Bewerben. Also will auch raus aus meiner Stadt, in der ich jetzt gerade wohne.
Wo
bitte?
Wo willst du hin?
Hamburg wollte ich erst, da habe ich mich auch schon viel beworben, aber noch nichts bekommen, aber everything happens for a reason, deswegen schaue ich jetzt gerade nach Berlin und bin mich da am Bewerben. Und ja, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt meine jetzige Situation ist ja so, ich bin auf Jobsuche und ich habe halt auch schon einige Gespräche gehabt und dann kam die Corona-Situation, wo es sehr schwierig war, überhaupt erstmal zum Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden oder überhaupt erstmal eine Stellenanzeige zu finden, ne, weil da viele Unternehmen... Also ich habe International Business studiert mit Schwerpunkt nachhaltiges Wirtschaften und suche halt auch in dem Bereich dann einen Job. Marketing ist vor allem so mein Fokus. Aber auch Vertrieb finde ich sehr interessant. Aber es sollte schon ein Unternehmen sein, was so ja in die nachhaltige Richtung geht. Ich habe jetzt zum Beispiel mich beworben bei einem Unternehmen, das ja Solarenergie betreibt zum Beispiel. Also so die Richtung, nachhaltiges Wirtschaften, irgendwie einen Sinn, sozial oder Nachhaltigkeit, Umwelt. Genau, das ist so mein Fokus.
Super cool, ich meine, vielleicht, wer weiß, heute.
Ja, wer weiß, genau.
Wer weiß, man weiß es nie. Ich habe eine sehr coole Community, muss ich wirklich sagen. Also ich habe hier schon sehr interessante Menschen zusammengebracht. Wer weiß, vielleicht hört ja irgendjemand zu und sagt, hey, Alice hört sich super toll an, die könnte doch eine super gute Mitarbeiterin oder neue Kollegin werden. Also falls hier jemand denkt, das könnte passen, dann meldet euch auf jeden Fall.
Ja, danke schön.
Kannst du mir nochmal eine E-Mail-Adresse geben oder vielleicht einfach deinen Instagram-Account, dass die Leute wissen, wo sie dich kontaktieren können.
Genau, soll ich den jetzt sagen oder willst du den verlinken?
Ich sag ihn gerne auch nochmal, ich tue ihn auch nochmal unten in
jeden Fall. Also mein Instagram-Account ist Alice Danzer, also A-L-I-C-E. Ja, sagen viele. Also A-L-I-C-E D-A-N-C-A Danzer, Alice Danzer. Ja.
Oh nein, das ist auch
genau, also ja, danke schön für die Werbung sozusagen. Wäre echt cool, wenn sich was findet und ja, ein Eva-Moment. Ja, wer weiß, vielleicht ist das ja jetzt gerade mein Eva-Moment. Everything happens for a reason. Wenn ich jetzt zum Beispiel schon, ich sag mal, ich denke mir auch, wenn ich jetzt schon einen Vollzeitjob hätte, wer weiß, vielleicht hätten wir gar nicht diese Podcast-Folge aufnehmen können, weil ich gar keine Zeit gehabt hätte heute um 5 Uhr, sage ich mal, ne? Weil ich da vielleicht noch im, so, ne? Also irgendwie muss man immer versuchen, das Positive zu sehen.
Ja, wer weiß, ich meine, ich finde die Idee, muss ich sagen, echt cool von dem Account auch, dass du sagst, und du möchtest da anderen Afrodeutschen eine Möglichkeit geben und eine Plattform bieten und eben auch weißen Leuten oder generell egal wem zeigen, was für Unternehmen das dann eigentlich auch in Deutschland oder Europa gibt. Das finde ich auch eine super coole Idee. Wer weiß, was daraus noch kommt. Und das hättest du wahrscheinlich auch nie angefangen. Hättest du jetzt nicht so viel Zeit gehabt und natürlich wäre jetzt
eben
das ja relevant gewesen. Also, du bist noch mittendrin. Wer weiß, was noch
ist. Genau, ja.
Ja, super. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine wirklich sehr tollen Tipps. Finde ich richtig gut, weil man da wirklich mal was hat, wo man auch was mit anfangen kann. Das ist auch von vielen die Frage gewesen. Also, was kann ich denn jetzt eigentlich machen? Ich hoffe, da haben wir jetzt wirklich wieder eine Antwort drauf. Und ja, ich hoffe, wir bleiben weiter in Kontakt. Und ich hoffe, es wird sich irgendjemand bei dir melden, egal ob für deinen Account oder vielleicht auch für einen Job. Ich bin gespannt.
Muss immer mal nachdenken. Ich danke dir auch. Ich will vielen Dank sagen. Ich bin wirklich so froh, jetzt hier darüber gesprochen zu haben. Für mich, ich bin auch voll aus meiner Komfortzone raus. Und ja, danke schön.
Danke. Dann mach's gut. Ich wünsche noch einen wunderschönen Abend.
Ich dir auch.
Danke. Ciao. Ciao.